Ja, wir haben das schon gehört. Es geht um das Gebet. Die Bibel enthält ziemlich viele Aufforderungen und auch Ermutigungen zum Gebet. Wir kennen sicher alle Gleichnisse oder Aufforderungen der Apostel, alle Zeit zu beten. Wir kennen Verheißungen zum Gebet, die uns ermutigen, unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Und da kennen die meisten von uns bestimmt auch diesen Vers aus dem ersten Johannesbrief. Ich möchte diesen Vers vorsichtig als eine Ermutigung mit Einschränkung bezeichnen. Eine Ermutigung mit Einschränkung. Da heißt es im 1. Johannes 5, Vers 14, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Er hört uns, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ich weiß nicht, wie du mit dieser kleinen Einschränkung hier umgehst normalerweise. Vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, ja, heißt das jetzt, dass ich grundsätzlich für alles Mögliche beten kann und Gott dann einfach diese Bitten erhört, die ihm gefallen, die nach seinem Willen sind? Oder sollten wir es vielleicht einfach so machen, dass wir am Ende unserer eher etwas kühnen Bitten sagen sollen, wenn es dein Wille ist? Oder sollten wir vielleicht erst herausfinden, was Gottes Wille für unser Leben ist und erst dann dafür beten? Das könnte etwas kompliziert werden, nicht wahr? Und uns vielleicht sogar vom zuversichtlichen Beten etwas abhalten oder zurückschrecken. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einer jungen Muslimin und die sagte mir, ich war ziemlich überrascht, sie war eine wirklich gläubige Muslimin, wie ich das verstanden habe, und sie sagte, ich bete gar nicht, ich bete nie, weil ich fürchte, dass ich es nicht gut genug machen würde. Und ich dachte, was ist das für ein armer Mensch, der nicht unseren liebenden und barmherzigen Vater im Himmel kennt, der uns doch einlädt, zu ihm zu kommen und alles Gute von ihm zu empfangen. Tatsache ist aber auch, dass wir eine Anleitung zum Beten brauchen, um wirklich richtig zu beten. Paulus schreibt im Römerbrief, im 8. Kapitel, Vers 26, dass wir oft nicht wissen, wie wir beten sollen. Und dann sagt er gleich darauf, dass der Heilige Geist uns hilft, zu beten. Jesus hat mehrfach versprochen, dass der Geist uns in seine Wahrheit leiten wird, dass er uns lehren wird. Und dass er uns an alles erinnern wird, was wir zu wissen brauchen, um in seiner Wahrheit zu leben. Und so erinnert er uns in seinem Wort, in diesem Wort, das er inspiriert hat, was der Herr über das Gebet lehrte. Bei einer Gelegenheit, als die Jünger Jesus beten sahen und hörten, Lukas 11, Vers 1, da bitten sie ihn, Herr, lehre uns beten. Zeige uns, erkläre uns, wie wir beten können. Und der Herr gibt ihnen das Gebet, das wir als das Unser Vater oder als das Gebet des Herrn kennen, das er auch in der Bergpredigt gegeben hat. Das wollen wir lesen. Wir gehen damit auch weiter in der Reise sozusagen durch die Bergpredigt. Das ist in Matthäus 6, ab Vers 9. Wir lesen Vers 9 bis 15 in Matthäus 6. Der Herr spricht: Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns unsere Herzen, unsere inneren Ohren, die Ohren des Glaubens öffnest, dass du uns aufmerksam machst und dass du uns verstehen lässt, was du uns zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben ja ab und zu Besuch von Florian Weiken aus Zürich und er hat angefangen, dass unser Vater sehr, sehr gründlich die einzelnen Bitten einzeln auszulegen. Und ich werde darum jetzt nicht auf die einzelnen Bitten so in dieser Ausführlichkeit eingehen, sondern ich möchte das ganze Gebet mit euch anschauen. Das Unser Vater ist eine unschätzbare, eine große Hilfe. Es ist zugleich Wegweisung und Ermutigung zum Beten. Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir das Unser Vater miteinander betrachten. Es ist Wegweisung, aber es ist auch Ermutigung, Einladung von Gott, so zu ihm zu kommen, so in der Weise zu beten. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst oder was du beten sollst oder wie du nach Gottes Willen beten sollst, halte dich an dieses Muster, gebrauche diese Worte. Zwei Verse davor, bevor er dieses Gebet gab, da sagte der Herr: Wir sollen beim Beten nicht viele Worte machen wie die Heiden. Die Heiden machen viele Worte, die wenig sagen. Der Herr gibt uns ein Gebet mit wenigen Worten, die sehr, sehr viel aussagen. Er gibt uns ein Muster für unser Gebet. Wenn es hier heißt, wenn er sagt, so sollt ihr beten, dann benutzt er das griechische Wort Houtos für so. Und das bedeutet so im Sinn von in dieser Art und Weise sollt ihr beten. Also wir können auch sagen, nach diesem Muster sollt ihr beten. Und damit gibt er uns auch die gute Reihenfolge für unsere Gebetsanliegen. Nicht nur gute, richtige Worte, sondern auch eine gute Reihenfolge. Die Bedürfnisse in dieser Reihenfolge, die Bedürfnisse, die zuerst angesprochen werden, sind sozusagen Gottes Bedürfnisse. Und dann gibt er uns die besten Worte, mit denen wir beten können. Es sind wenig Worte, wie gesagt, die aber sehr gehaltvoll sind, die Anliegen nennen, die wir vor Gott bringen sollen. Diese Anliegen sollt ihr vor Gott bringen, wenn ihr betet. Wenn Jesus sagt, für diese Dinge sollt ihr beten, dann sagt er damit, das ist es, was der Vater im Himmel euch schenken will. Oder so Durch diese guten Gaben will der Vater im Himmel euer Leben verändern und es überreich machen. Und das geht weit über das hinaus, dass Jesus einfach uns ein Gebetsraster gibt mit Anliegen, die Gott gerne hört, mit denen er dann zufrieden ist, wenn sie in unseren Gebeten vorkommen. Dass unser Vater ist eigentlich mehr als ein Gebet. Der Kirchenvater Tertullian, der nennt es ein Kompendium des Evangeliums. Man könnte sagen, eine Zusammenfassung des Evangeliums, des Ausdrucks des Evangeliums. Und der Puritaner Thomas Watson, der sagt, dieses kurze Gebet ist ein Glaubenssystem oder die Hauptsumme der Glaubenslehre. Dass unser Vater umfasst tatsächlich alles, was in unserem christlichen Leben wichtig ist. Alles, worauf unser Leben ausgerichtet sein soll. Christliches Leben und Gebet, das sind nicht Einheiten, die man voneinander trennen kann. Das ist nicht trennbar, das christliche Leben und das Gebet. Unser Gebet ist Ausdruck unseres geistlichen Lebens. Das Gebet, das heißt, wie und wofür wir beten, das wird unser Leben prägen. Und aus diesem durch das Gebet geprägte Leben fließt wieder das Gebet. Alles, wofür wir beten, soll und wird auch unser Leben prägen. Und wenn wir uns dann bemühen, so zu leben, wie wir gebetet haben, erkennen wir wiederum die Notwendigkeit, so zu beten, wie der Herr uns lehrt. Wenn wir also fragen, was sollen die Anliegen in unseren Gebeten sein? Wofür sollen wir beten? Dann fragen wir gleichzeitig, wie sollen wir das christliche Leben führen? Das hängt untrennbar zusammen. Und im Unser Vater zeigt uns der Herr beides. Und diese Tatsache soll uns dahin führen, dass wir sehr genau auf die einzelnen Anliegen achten. Und wenn wir so beten, werden wir immer wieder daran erinnert, was das Wichtigste in unserem Leben ist. Wisst ihr, welches Wort im Gebet am meisten wiederholt wird? Habt ihr euch das schon einmal überlegt, welches Wort das am meisten wiederholt wird in diesem Gebet? Es ist das Wort unser, uns. Unser Vater, unser tägliches Brot, unsere Schuld. Führe uns nicht in Versuchung, errette uns von dem Bösen. Und das ist kein Zufall. Und ich bin überzeugt, das ist auch nicht deshalb, weil wir das Unser Vater vorwiegend so in unseren gemeinsamen Gottesdiensten beten sollen. Wir sind heute zu sehr vom Individualismus unserer Zeit geprägt, sodass wir vergessen, dass wir unseren Glauben, ja das christliche Leben, als der Leib Christi verstehen und leben sollen. Natürlich haben wir auch, jeder von uns, eine ganz persönliche Einzelbeziehung zu Gott. Das muss so sein. Das ist sehr wichtig. Und der Herr sagte uns zuvor ja auch, dass wir allein in unsere Kammer gehen und da beten sollen. Nicht das, was wir beten oder wie wir beten, den Menschen präsentieren sollen. Also allein für uns vor dem Herrn. Aber dennoch tun wir das und wir leben auch als Gottes Bundesvolk. Und als ein solches sollten wir auch jede Gelegenheit wahrnehmen, als sein Volk gemeinsam anzubeten und auch zu leben miteinander. Wenn wir beten, auch gemeinsam als sein Bundesvolk anbeten. Wir sind auch sein Tempel, der aus lauter lebendigen Steinen gebaut ist. Und was ist der Tempel? Es ist der Ort der Anbetung. Das sind wir. Und niemand, der zum Leib Christi gehört, kann unabhängig für sich allein so leben, dass Gottes Name geheiligt wird, sein Königreich komme, dass sein Wille geschehe, ernährt werden, in der Vergebung leben und vom Bösen bewahrt bleiben. Um diese Dinge bitten wir gemeinsam als sein Volk und wir leben gemeinsam als sein Volk vor Gott. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, da schreibt der Apostel Paulus darüber sehr ausführlich. Denn durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir brauchen einander, wir leben dasselbe Leben, wir beten dasselbe miteinander und füreinander. Und so denke ich, dass wir, wenn wir das Unser Vater allein zu Hause beten, dass wir das auch im Bewusstsein halten können und sollten. Auch wenn wir dann vielleicht sagen, wenn wir das Gebet etwas umformulieren für uns selbst, mein tägliches Brot, gib mir mein tägliches Brot, vergib mir meine Schuld, sprechen über meine Versuchung, das ist doch das uns immer im Hintergrund, weil wir das als Kirche, als sein Volk auch gemeinsam, weil wir so uns gemeinsam vor dem Herrn verstehen. Ich war eigentlich zuerst dazu geneigt, dass ich die Bitten, die Anliegen in diesem Gebet in zwei Gruppen unterteile. Und dass ich dann das so unterscheide und sage, die ersten drei Anliegen, die betreffen mehr Gottes Sache, seine Ehre. Und die weiteren drei Anliegen betreffen mehr unsere Bedürfnisse. Aber ich denke, wir können diese beiden Gruppen nicht wirklich scharf voneinander trennen. Die hängen zusammen. Eigentlich ist alles zugleich das, was wir brauchen und auch das, was Gott für sich beansprucht. Wir brauchen es dringend, dass der Name unseres himmlischen Vaters geheiligt wird. Das ist auch für uns ganz wichtig. Darum müssen wir dafür beten. Wir beten nicht nur, dass Gott das bekommt, sondern wir brauchen das. Wir brauchen es auch, dass sein Königreich kommt und dass sein Wille geschieht. Das bitten wir auch für uns. Und es dient genauso Gottes Ehre und der Verherrlichung seines Namens, wenn wir genährt sind, wenn wir in Vergebung leben und wenn wir in der Versuchung bewahrt bleiben. Und wir sehen auch, dass die Tatsache, dass Jesus uns diese Anliegen für unser Gebet gibt, uns erkennen lässt, dass wir nichts von all dem selbst erreichen können. Wir müssen darum bitten, dass Gott es uns gewährt gibt. Und so kommen wir zu unserem himmlischen Vater mit vollkommen leeren Händen und sagen ihm, was wir uns wünschen. Ja, wir wünschen uns das, sehnlich, weil der Heilige Geist unser Herz so verändert, dass wir genau das wünschen, was wir dann mit seinen Worten bitten. Es sind seine Worte, die uns in den Mund legt, um das zu bitten, was wir wünschen, verändert durch den Heiligen Geist. Wir sprechen Gott in einer vertraulich-kindlichen Anrede an. Unser Vater in den Himmeln, unser Vater, wir müssen nicht sagen, Eure Majestät oder Euer Ehren, wie bei einem König oder bei einem Richter. Natürlich, Gott ist beides. Er ist König, er ist unser König, er ist auch Richter, aber seine Kinder kennen ihn vor allem als ihren Vater. Und so dürfen wir ins Gebet kommen. Die barmherzige Liebe, die so gern gibt, ist da im Vordergrund, im Zentrum. Unsere Liebe zu ihm ist deswegen nicht respektlos oder ohne Ehrfurcht, weil wir ihn unseren Vater nennen. Und deshalb beten wir auch, dein Name werde geheiligt. Wir bitten das, dass sein Name geheiligt wird, weil wir Gott lieben und darum wünschen wir uns sehr, dass er geehrt wird, immer und überall. Und geheiligt heißt in diesem Zusammenhang, dass sein Name als besonders erkannt werden soll, hochgestellt und anders über allen anderen Namen. Wenn wir das bitten, dann bitten wir gleichzeitig, dass unser Leben so umgestaltet und geprägt sein soll, dass der Name des Vaters dadurch geehrt wird. So wird sein Name geheiligt, verherrlicht, geehrt, wenn wir umgestaltet werden durch seine Kraft. Wir erleben so etwas Ähnliches ja mit unseren leiblichen Vätern oder Eltern, wenn wir Kinder sehen, die gut sind, die ein gutes Leben zeigen oder führen, soweit wie sie das in ihrem kindlichen Alter können. Und Kinder, die eine gute Herzenshaltung erkennen lassen, dann sagen wir ja mitunter, die sind gut erzogen. Sie machen ihrem Vater alle Ehre. Wenn wir durch unseren Vater, durch sein Wirken umgestaltet werden, dann machen wir ihm Ehre, dann wirkt das zur Verherrlichung seines Namens. Wenn wir weiter beten, dein Königreich komme, dann ist das wohl so, weil wir ihn und seine gute Herrschaft kennen und lieben. Darum wollen wir, dass sein Königreich kommt. Wir wollen nichts lieber, als dass er unser Leben, unser gemeinsames Leben als sein Volk, darum beten wir ja, unser Vater, dein Königreich komme, auch zu uns, unser gemeinsames Leben als dein Volk, führe es, regiere es, versorge es durch dein Königtum. Und wir beten, dass sein Wille geschehe, das hängt auch damit zusammen. Unser Vater, unser guter König, regiert. Er lässt seinen Willen geschehen. Seine Herrschaft führt er nach seinem Ratschluss, der immer zustande kommt. Wir müssen nicht erst darum bitten, sondern das geschieht sowieso. Er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Epheser 1, Vers 11. Aber wenn wir darum bitten, dann sagen wir, dass wir das wollen, dass sein Wille besonders auch in unserem Leben geschieht. Dass wir gern annehmen möchten, was der Vater in seiner Vorsehung für mich oder für uns geplant hat. Dein Wille geschehe in meinem Leben. So wie es auch im Himmel geschieht, soll es auch hier auf Erden in unserem Leben geschehen. Und damit sagen wir auch, Vater, hilf, Hilf, dass ich gern annehmen will und auch kann, was du für mich als richtig und gut erachtest. Das kann mit unseren natürlichen Wünschen übereinstimmen oder auch nicht. Und so könnten oder müssten wir dann manchmal auch so beten, wie Jesus gebetet hat, bevor er ans Kreuz ging: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Oder anders formuliert: Vater, ich will dir gehorsam sein. Hilf mir, dass ich es gern bin und auch kann. Die weiteren Bitten, also das wäre jetzt das, was ich zuerst wie so separat als zweite Gruppe anschauen wollte, die weiteren Bitten, die habe ich jetzt überschrieben mit unsere wahren Bedürfnisse, unsere wahren Bedürfnisse. Es wird heute viel über Bedürfnisse gesprochen und geschrieben. Schon in den 80er Jahren, als ich meine Ausbildung in der Psychiatrie machte, und das ist bis heute nicht anders, da lernt man in einer solchen Ausbildung, aber auch in der Ausbildung für andere Berufe, für erzieherische Berufe und so weiter, lernt man über Abraham Maslows Bedürfnispyramide. Das ist ganz berühmt. Maslow sagte und hat so eine Bedürfnispyramide aufgestellt. Er sagt, dass der Mensch bestimmte Grundbedürfnisse hat. Und diese Grundbedürfnisse, die müssen unbedingt gestillt werden. Da müssen wir dafür schauen, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden, damit wir ein erfülltes Leben haben können. Wir brauchen all das. Und das sind ungefähr 27 solche Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen, dass wir ein einigermaßen anständiges, erfülltes Leben haben. Der Herr sagt uns hier, dass es weit weniger sind. Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen in unserem Leben. Weit weniger als 27, aber viel schwieriger zu erreichen. Der kleine Westminster-Katechismus fasst sie in zwei zusammen. Unser Grundbedürfnis oder unsere Grundbedürfnisse als Menschen sind, Gott zu verherrlichen und uns für immer an ihm zu erfreuen. Das sind unsere Grundbedürfnisse. Ich glaube, der Katechismus hat hier auch gut das Unser Vater zusammengefasst. Gott zu verherrlichen und uns für immer an ihm zu erfreuen. Das Unser Vater zeigt uns, dass sie erreicht werden, diese Bedürfnisse, wenn wir unseren Vater bitten, dass er seinen Namen verherrlicht, dass sein Königreich komme, dass sein Wille geschieht. Und daraus folgt dann, wofür wir auch bitten, dass wir Nahrung, Vergebung und Bewahrung vor dem Bösen haben. Natürlich wünschen wir uns noch ein paar andere Dinge im Leben. Wir wünschen uns einen liebevollen Ehepartner, gehorsame und gesunde Kinder, eine gute Stelle, eine schöne Wohnung vielleicht, ein Auto, gutes Auto und vieles mehr. Aber der Herr lehrt uns nicht direkt für solche Dinge zu beten. Warum nicht? Weil sie den anderen, den wichtigsten Anliegen untergeordnet sind. Der Herr wird uns all dies auch geben, wenn es dazu dient, dass unser Leben seine Ehre und sein Königreich fördern. Nun sollen wir aber vor allem beten, dass erstens der Vater uns heute sein tägliches Brot gibt. Natürlich, wir müssen essen, damit wir am Leben bleiben. Und daran hängt, dass wir Arbeit brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir beten nicht, dass der Vater uns zu essen gibt, ohne dass wir dazu einen Finger rühren müssen. Aber wir beten, weil wir uns bewusst sind, dass alle guten Gaben von Gott stammen. Wenn er nicht dafür sorgt, dann haben wir auch keine Arbeit, durch die wir unseren Lebensunterhalt verdienen können. Wenn wir um Brot bitten, um das tägliche Brot, dann sollten wir aber auch daran denken, dass damit nicht allein das physische Brot gemeint sein kann. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, sagt der Herr selbst. Etwas vorher in Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot, vom physischen Brot allein, sondern von dem Wort Gottes, das aus seinem Munde kommt. Das ist das geistliche Brot. Auch für dieses sollen wir bitten. Er sagt auch, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Johannes 6, Vers 27. Und so wie wir nicht nur für das physische Brot beten, sondern uns auch darum bemühen, es uns zu erwerben, so sollen wir uns auch bemühen und jede Gelegenheit wahrnehmen, von dem Brot des Himmels zu essen. Vater, gib uns täglich dieses Brot des Himmels, denn wir leben nicht von dem Brot allein, von dem physischen Brot. Und dann sollen wir dafür beten, dass unsere Schuld oder Schulden uns vergeben werden. Die Schuld, die wir vor Gott haben. Um das zu beten, müssen wir uns bewusst sein, dass wir das ständig nötig haben. Darum werden wir aufgefordert, dafür zu beten. Wir brauchen ständig die Vergebung unserer Schuld. Nicht nur einmal am Anfang unseres Glaubenslebens. Das Unser Vater ist ja ein Gebet für die Kinder Gottes, dass sie regelmäßig beten sollen. Und so müssen wir erkennen, dass wir regelmäßig Vergebung nötig haben. Und das können wir in einer allgemeinen Weise verstehen und auch beten. Ja, ich sündige immer wieder mal und ich bete das Unser Vater, dann ist das geregelt. Das ist ein sehr oberflächlicher Umgang und es gibt etwas in diesem Gebet, das gegen einen solchen oberflächlichen Umgang mit unserer Schuld wirkt. Das ist die Anweisung des Herrn, wie wir genau für die Vergebung beten sollen. Da gibt es einen Zusatz zur reinen Bitte um Vergebung. Wir sollen beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. So in der Art und Weise, wie wir vergeben, vergib auch uns. Daraus folgt eine Bereitschaft, nämlich dass wir auch so vergeben, wie der Vater uns vergeben hat. Erst wenn wir dazu bereit sind, können wir überhaupt so beten, vergib uns so, wie auch wir vergeben. Es gibt keine vollkommenere Art zu vergeben, als die, wie der Vater uns in Christus vergibt, oder nicht? Und der Herr sagte einige Verse vor dem Unser Vater in Kapitel 5, 48, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Der himmlische Vater hat sich dazu entschieden, uns zu vergeben, noch bevor wir seine Vergebung suchten. Als wir noch Feinde waren, ist Christus für unsere Sünde, für die Vergebung unserer Sünde gestorben. Wir sollen seinem Vorbild folgen. Vergebt einander so, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Epheser 4, Vers 32. Wir haben schon festgestellt, dass unser Gebet unsere Lebenshaltung prägt und dass unsere Lebenshaltung auch im Gebet wieder ihren Ausdruck findet. Und das wird in dieser Bitte ja besonders deutlich, oder nicht? Eigentlich sagt der Herr hier, wenn ihr nicht so lebt, wie ihr betet, dann müsst ihr nicht erwarten, dass ihr erhört werdet. Das ist so ernst. Wenn ihr nicht so lebt, wie ihr betet, dann betet ihr als Heuchler. Und so sagt er, hängt er das noch einmal an als Verdeutlichung, Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Es gibt keine ernstere Warnung für oder gegen ein falsches Gebet, falsche Art und Haltung zu beten. Habt Acht, wie ihr betet. Habt Acht auf die Gesinnung, die euer Gebet formt. Wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, vielleicht weil ihr denkt, der verdient meine Vergebung nicht, dann wird euch der Vater im Himmel ebenso behandeln. Er wird euch gemäß eurer eigenen Einstellung zur Vergebung behandeln. Wenn ihr sagt, so muss man mit Schuld umgehen, dann wird Gott mit eurer Schuld so umgehen. Wenn wir im Gebet zu unserem Vater im Himmel kommen, müssen wir in dem Bewusstsein kommen, dass wir nur aufgrund seiner Gnade und Barmherzigkeit überhaupt kommen dürfen. Darum dürfen wir auch in unserer Haltung gegenüber denen, die an uns schuldig geworden sind, nicht anders als gnädig und barmherzig eingestellt sein. Und dieses Bewusstsein wird auch in der letzten Bitte noch einmal gestärkt. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Um so zu beten, müssen wir natürlich unsere Verdorbenheit und Schwachheit in unserer Natur müssen wir erkennen. Es ist gut, wenn wir wissen, dass wir täglich in Gefahr sind von dem Bösen. Und da ist übrigens der Böse in Person gemeint, das ist ein mit einem männlichen Artikel hier geschrieben. Wir sind täglich in Gefahr, von dem Bösen verführt und überwunden zu werden. Niemand von uns ist davor gefeit, nicht in Sünde zu fallen und darin gefangen zu bleiben. Das kann jedem von uns passieren. Unsere Voraussetzungen unserer alten Natur, die sind so. Jeder von uns ist naturgemäß fähig, die schlimmsten Sünden zu begehen. Wir sehen das zum Beispiel bei David. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er fiel und verharrte eine Zeit lang in der Sünde des Ehebruchs und Mord anschließend. Der Böse ist ständig daran am Arbeiten, uns zu Fall zu bringen. Das sollten wir uns bewusst sein. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher und sucht, wen er verschlingen könnte. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, das heißt, seid realistisch. Macht euch keine Illusionen in Bezug auf eure Versuchbarkeit. Wacht, schlaft nicht. Und dieses Wachen, das kommt dann eben im Gebet zum Ausdruck. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, denn der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Matthäus 26, Vers 41. Warum aber sollten wir beten, dass Gott, der Vater im Himmel, uns nicht in Versuchung führt? Er ist es doch nicht, der uns versucht. Wir lesen doch auch in Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden, vom Bösen und er selbst versucht niemanden. Was fangen wir damit an? Führe uns nicht in Versuchung, was wir so bitten sollen. Wir müssen die Versuchung eher im Sinn einer Prüfung verstehen. Jesus selbst wurde auch vom Geist, das war der Wille des Vaters, dass er vom Geist in die Wüste geführt wird, um vom Teufel versucht zu werden. Er wurde da geprüft und es wurde gezeigt, dass er nicht in Sünde fällt. Wenn wir darum bitten, nicht solchen Prüfungen ausgesetzt zu werden, dann kommt das aus dem Bewusstsein heraus, dass wir in uns selbst zu schwach sind, irgendeine Prüfung zu verstehen. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, Vers 12. Und darum beten wir. Darum beten wir. Und darum vertrauen wir nicht auf unsere eigene Standhaftigkeit, sondern wissen, dass nur der Vater im Himmel uns bewahren kann. Ihn bitten wir und er wird es auch tun. Jesus gibt uns ja die Garantie, wenn wir nach seinem Willen beten, und so ist sein Wille formuliert in unser Vater, dann wird er uns auf jeden Fall erhören. Und darum beten wir um Bewahrung vor dem Bösen, dass er nicht uns in Versuchung führt, wo wir fallen könnten. Das ist unsere Herzenshaltung und unser Bewusstsein als seine Kinder, nicht nur in dieser letzten Bitte, sondern im Ganzen unser Vater und in jedem unserer Gebete. Das Geschenk des Gebets hat der Vater uns gemacht, weil wir selbst nichts haben und alles von ihm benötigen. Und darum bitten wir, darum dürfen wir bitten, sind wir eingeladen, in dieser Art und Weise zu beten, dass er uns ein Leben schenkt, in dem sein Name geheiligt wird, sein Königreich komme, sein Wille geschehe, ein Leben, das von ihm, dem Brot des Himmels, genährt ist, das von vergebender Barmherzigkeit durchdrungen ist und das vom Bösen geschützt und bewahrt ist und bleibt. Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Amen.